aus.
Brustträger.
Die Heviati.
Hä? Die Heviati?
Kennst du?
Nein.
Ist ein, eine beliebte Router-Firmware, die man sich draufspielen kann. Auf Router.
Und das sagt man als Brust?
Auf Linux-Basis.
Ja.
Du hast es immer noch nicht mitbekommen, oder?
Nein.
Ja, was? Dann hör dir mal die letzten Folgen an.
Okay.
Ich lasse dich jetzt mal so.
Gut.
Und wir haben den,
begrüßt Sie.
Richtig, den 27. Mai 2013.
Und wegen miesem Wetter befinden wir uns wieder beim Garib.
Genau.
In der Zypresse.
Sie hören die Biertaucher.
Podcast.
Richtig, obwohl diesen Podcast könnte man langsam weglassen. Diese Redundanz stört mich schon seit längerer Zeit.
Okay, und mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Österreich, ja, aus der Richi.
Tja, ich nehme die rituelle Frage vorweg. Gregor, hast du auch so wenig erlebt wie ich?
Definitiv.
Ui, dass wir ein kurzer Podcast hatten.
Ja, machen wir heute.
Also reden wir darüber, dass wir nichts zu sagen haben?
Ja, kurz und saftig. Das, was ich erlebt habe, kann ich aus dem persönlichen Nähkästchen erzählen, ist, dass ich mir erfolgreich meine Ubuntu Unity-Oberfläche zerschossen habe.
Sehr gut.
Bravo, das muss man immer wieder mal machen, oder?
Ich muss ein Erratum anbringen.
Ah, okay.
Unser Hörer Harald hat nämlich mit seinem kleinen Sohn Scratch ausprobiert.
Mhm.
Auf Web 2.0, weil ich es im letzten Podcast erwähnt habe, oder im vorletzten. Und ich habe leider Blödsinn geredet. Ich habe mir eingebildet, dass es HTML5 basiert, ist aber nur Flash-basiert.
Oh,
und deshalb läuft es auch nicht auf diesen neuen iPad-Pads, Tablets, Apple, die was kein
Flash mehr haben. Ja, diese mobilen haben das alle gekickt. Also selbst auch die Androiden, die sprechen alle kein Flash mehr.
Ich meine, ist schade für die Kinder vom Harald, aber ich denke, insgesamt, je weniger Flash, desto besser.
Auf jeden Fall.
Und ich vermute, dass es sehr bald eine Scratch-Version gibt, die wirklich HTML5 ist. Wahrscheinlich habe ich da irgendeinen Block verwechselt mit der Wirklichkeit.
Mhm. Ja, hoffentlich. Flash sagt. Obwohl selbst Google, die ja auch so immer sich selber als Vorreiter von so HTML5 aufspielen und so. Beim Google Plus, da ist ein Foto-Editor, der ist ein kleiner, den es gibt. Auch ist auch ein Flash-Ding.
Also. Alles Flash, alles proprietär.
Also viel. Also viel mehr an vielen Ecken scheint es noch durch. Ja, wie habe ich mein Ubuntu zerschossen? Soll ich kurz
erzählen? Breaking News, Gregor zerschießt sein Ubuntu. Ja, bitte erzählt das mich, baut das immer auf, wenn andere Leute sich auch unfähig benehmen, nachdem ich mir alle meine Fotos zerstört habe beim letzten Update.
Es beginnt wie immer mit so einem kleinen Ärgernis. Ubuntu, das neue Ubuntu hat nicht performt mit der Unity-Version. Und der Verdacht war, dass er... die 3D-Beschleunigung der Grafikkarte, das ist irgendwie eine Radeon X700 oder so, älteres Modell, ist kein aktueller Laptop. Und ich habe da noch ein bisschen begonnen nachzugoogeln, was man da noch machen kann. Und da bekommt man natürlich auch furchtbar viele Threads schon aus den Jahre 2007, die nicht mehr für bare Münze zu nehmen sind heutzutage. Und es gibt da Wege natürlich, nicht auf die Open-Source-Treiber von die Ubuntu einen defaultmäßig anbietet, zu vertrauen, sondern sich...
Aus dem ist jetzt ATI oder?
Ist ATI, okay, ja. Das sind die ATI-Treiber. Sondern man kann sich auch die Binaries, die ATI-Treiber runterladen. Das geht direkt über das Ubuntu Software Center, das ist eigentlich kein Problem. Habe ich gemacht, also ganz GUI-mäßig. Ich habe versprochen, kein einziges Mal das Terminal angefasst. Habe es draufgeklatscht, das hat ihm mal nicht so gut gefallen. Ist dann danach nicht mehr gescheit hochgekommen, also hat das Unity zwar grafisch anzeigen können, aber es ist nur der Desktop-Hintergrund angezeigt worden, aber die ganzen Icons, alles was so Bedienelemente gibt, wurde nicht angezeigt. Na gut, habe ich mir gedacht, das war wohl ein Schuss in den Ofen, mache ich ein apt-get-remove, ich deinstalliere das Ganze wieder und bin wieder unglücklich mit meiner langsamen Unity-Oberfläche. Habe ich gemacht, aber das ist halt, das Remove hat es nicht hingehaut, es war halt auch wieder Status Quo. Es wird zwar der Desktop-Hintergrund angezeigt, aber die Icons nicht und das war's, ja. Und dann war die Frage, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich mir mein Unity zerschossen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen...
Hast du nicht noch auf der Konsole arbeiten können, so rein im
Text? Das habe ich dann eh gemacht.
Erklingmäßig.
Na klar, sicher. Das ist, also wenn man dann nichts mehr hat, also kann man entweder noch mit Mühe und Not sich behelfen, dass man irgendwie so vielleicht noch im GUI irgendwie eine Konsole startet, aber eigentlich so Alt-F1 als Steuerung F1 und man wechselt auf eine andere Konsole und dann kann man vorwerken. Das habe ich dann auch gemacht und bin reumütig zu Gnome Shell zurückgekehrt, die ich ja schon längere Zeit nicht ausprobiert habe. Und das funktioniert wunderbar, sogar mit Beschleunigung.
Gnome Shell geht gut.
Und die Gnome Shell, ich muss sagen, ich hab, wollte immer so lange Zeit so das Default Ubuntu immer ausprobieren und so, ach, wieso, wie es gemeint war und so. Aber jetzt, wo ich die Gnome-Shell ein paar Tage bedient habe, alles flutscht und nichts ruckelt mehr.
Du willst
mehr.
Nicht mehr zurück
zu Nein, zur Zeit nicht. Ich finde es hübsch. Ich meine, ich bin auch kein jetzt ein Großverfechter von der Gnome-Shell, weil dieses mit in die linke obere Ecke fahren und dann habe ich die Übersicht über meine Fenster und die Fenster selber haben jetzt kein Minimierungsbutton mehr und so. Ich weiß nicht, ein bisschen overengineert kommt es mir trotzdem noch vor, aber allein diese Erweiterungsmöglichkeit, dass man jetzt zum Beispiel das Dock, das auf der linken Seite ist, sich auch permanent anzeigen kann, weil es dafür eine Extension gibt und das Ganze geht über die Webseite von diesen Extensions .gnome.org oder so, oder ich weiß nicht, wo die genaue URL ist, aber direkt über die Gnome Homepage zu installieren. Schon sehr hübsch, muss man sagen. Und sie haben sich zumindest ein bisschen mehr überlegt als halt die Amazon-Suchlinse der Unity. Muss man schon sagen. Also ist fairerweise Gnome Shell.
Also du zerschießt Unity und lernst Gnome Shell zu schätzen.
Ja, wieder mal. Wieder, obwohl das nicht der neueste Release ist und so. Und es sicher bessere Sachen gibt, wie man die Gnome Shell betreiben kann.
Schaut, wenn es von draußen reinschneidet.
Oh Mann.
Hallo, hallo.
Hallo.
Es ist Solea.
Hallo, Florian. Ja,
ohne dich, was die Ehre.
Ach, die Ehre im Herzen.
Ja.
Ja, Breaking News. Also ich habe schon befürchtet, ich muss heute selber renten, aber wir haben Florian hier und er wird ganz sicher frisch über irgendwas losrenten.
Über irgendwas.
Was ihn erregt hat.
Ich habe gerade über die Gnome Shell erzählt und dass ich jetzt wieder nach Unity erleichtert und erfreut bin. Es flutscht. Ja, ja. Ich muss sagen, ja, es ist jetzt alles flott und hübsch. Ja. Mir war es nicht bewusst, wie groß der Abstand zwischen den beiden Systemen ist.
Ja, ich habe meine Probleme momentan mit der Gnome Shell.
Ja, wirklich? Aber das hängt das nicht ein bisschen auch mit dem Arch Linux Rolling Release zusammen?
Es ist eine neue Version auch. Die 3.6er war irgendwie schon stabiler, fand ich, als die 3.8er.
Okay.
Und jetzt bin ich drauf gekommen, nachdem er mein Network Manager mit einem neuen Kernel keine UMTS mehr macht, muss ich das über eine andere Anwendung machen. Jetzt bin ich drauf gekommen, du kannst in MPFI nicht online gehen, wenn der Network Manager meint, er hat keine Verbindung. Auch wenn du Internet hast. Er sagt einfach, er hat keine Verbindung. Das ist ziemlich.
Das ist dann ein Rädchen hakt, nämlich, ist schon sehr ärgerlich.
Ja, das ist so schön verwoben alles. Wenn ein Teil nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr.
Aber ich habe gelesen, dass du mich getwittert, dass du mit DDWRT rumhantierst zurzeit.
Ja, ich habe jetzt vielleicht mal kurz die Sicherung raushauen musste zum Schalter vom Harald, also von diesen IP-Schalter-Dingern wollte ich mir anschauen. Musste ich natürlich vorher, weil DDWRT jedes Mal meinen Geräten immer andere IPs gegeben hat und sich das nicht gemerkt hat, musste ich im Statische eingeben, das habe ich erstmal nicht gefunden. Da hast du mir dankenswerterweise gesagt, wo ich da wie hinklicken muss.
Ja,
das hat dann erstmal auch nicht funktioniert, weil ich habe gesagt, Add New, habe ich diese drei Kasteln, habe was eingegeben, habe nochmal auf Add geklickt für die nächste und dann war das erste weg. Dann habe ich nur eins eingegeben, habe unten auf Speichern gedrückt, war es auch weg. Ja, da bin ich mir verarscht vorgekommen. Mhm. Dann habe ich oben einen Hackerl gesetzt, auf Speichern geklickt, war das Hackerl wieder weg, aber dann hat er speichern können.
Aber ja, kam er es zumindest.
Jetzt hat er es zumindest gespeichert, ja.
Immerhin. Ja, DDWRT ist schon praktisch, aber mittlerweile ist ein das Interface auch in die Jahre gekommen.
Es gibt ja keine, zumindest für den blauen, schönen, klassischen Linksys-Router gibt es ja keine Updates mehr.
Na, ist da.
Das habe ich vor Jahren schon irgendwie geschaut und irgendwann ist schon, vor Jahren war es schon Jahre alt.
Das war damals so der First Choice, der Linksys 54GL oder so hat er geheißen. Und der war halt beliebt, weil den konntest du ganz leicht flashen und dieses alternative Linux-basierte diese Firmware draufdudeln.
Deswegen haben sie ihn, glaube ich, gleich mal 10, 20 Euro teurer gemacht.
Ja,
am Anfang war das Standard-G-Modell ja schon mit Linux. Runtergepurzelt. Ja.
Es gibt schon andere Hardware, vergleichbare billige, die jetzt irgendwie funktionieren.
Auch ein Radler bitte. Ein Radler bitte auch. Und kannst du die Musik noch leiser drin, bitte?
Ja, okay. Keine GEMA-Sorgen. Ja, auf jeden Fall DDWRT trotzdem ein gutes Stück Software. Wenn man sich nicht OpenWRT draufnehmen soll, bei DDWRT ist halt angenehm, dass das wirklich so, wenn du es als Router betreiben möchtest, ist es eine gute Geschichte, weil dafür ist es ausgelegt. Bei OpenWRT lässt er halt die Wahl offener, was du mit deiner Hardware machst.
Je nachdem, ja. Eleganter. Wenn man VPN-Server und so weiter macht, dann wird das mit DDWRT schon umständlich.
Ja.
Wenn überhaupt. Und da ist OpenWRT besser.
Genau, also Freiheit
versus die.
Ja, ich wollte OpenWRT, habe ich mir installiert auf meinen ganz kleinen UMTS-Router, der einen USB-Anschluss für UMTS-Sachen. Hat, ja, es gibt schon eine Oberfläche, die da schon dabei ist. Das war mir immer die Befürchtung, ja, super, dann darf ich alles konfigurieren über SSH. Ist halt auch umständlich, aber UMTS konfigurieren auf OpenWRT ist nicht schön. Das habe ich dann sein lassen. Dann habe ich mir gleich mal meinen Router gebrickt, weil ich die Original-Firma wieder einspielen wollte und das neueste Image blöderweise einen neuen Bootloader hatte und deswegen das Image größer war und er es falsch aufgespielt. Dann musste ich das irgendwie auseinanderbauen und über die Serielle wieder...
Hast du es dann wiederbeleben
können? Ja, aber schön schaut es nicht mehr aus, weil die kleben das Gehäuse an manchen Stellen zu. Mhm. Die haben zwei so Widerhaken und sie kleben es zu. Und wenn du einen Schraubenzieher oder irgendwie, wenn du kein Plastikding hast, dann... Weil das so weicher Kunststoff ist, kriegst du schon die Wellen dann rein und ich habe es jetzt offen und es schaut nicht schön aus. So halb oder gebrochen, weil an einer Stelle ist es dann gebrochen, weil es irgendwo noch festgeklebt war beim Aufhebeln.
Ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja. Wilde Hardware hat durchaus Fans.
Vielleicht sollte ich das Gehäuse ganz weggeben, nur die Platine liegen lassen.
Stimmt. Ja, das war so ein kleiner Exkurs ins DDWRT-Land eigentlich. Ja, wie gesagt, ein bisschen ist die Oberfläche schon in die Jahre gekommen, da könnten sie ein bisschen was machen. Vielleicht, ich habe gar nicht geschaut, ob man die flattern kann oder so.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was machen. Außer portieren vielleicht.
Aber das ist eh schon genug Arbeit. Ich meine, beneiden tue ich den nicht.
Ja, es funktioniert im Endeffekt alles. Und
fertig.
Das Wichtigste funktioniert und der Rest, ja.
Lass mal. Ja, vielleicht steckt doch zu wenig Manpower dahinter. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Projekt eigentlich strukturiert ist.
Ja, was ist ja noch? Gibt es Tomato?
Wird das noch aktiv entwickelt? Das gab es früher noch.
Ah, cool. Ja, das war zumindest hat länger weiterentwickelt, ist länger weiterentwickelt worden als DWT. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ausschaut.
Okay.
Aber das ist auch ziemlich gut, hat ein paar Features weniger gehabt damals, wo ich es getestet habe. Mhm. Aber die Oberfläche war einfacher. Also hat man sich besser zurechtgefunden noch.
Ja, also das manche Reiter, wo sie da Funktionalitäten rein verstecken, aber die DDVRT greifen sich schon an den Kopf. Aber ja, besser als die Original-Firmware oftmals allemal. So. Du hast ein Thema gepostet.
Ja, das ist aber eh in Mainstream-Medien wie FutureZone und sogar Spiegel, und zwar geht es um die neue Xbox-Konsole.
Wie heißt die?
Xbox-Konsole? Also nicht Xbox-Konsole, heißt die X-One oder das Xbox-One?
Ich habe gedacht, das ist die NFC-Ding. Okay, aber erzähl mal über die Xbox-One.
Entschuldigung, das ist ein ganz anderes Thema. Das meinst du? Ja, Vorsicht. Ja, das ist, wovor uns Johnny gewarnt hat. In der Future Zone war ein Artikel, nämlich das berührungslose Zahlen mit diesen NFC-Karten.
Genau, richtig.
In England.
Ja, und zwar unbeabsichtigtes.
Max und Spencer hatte da Probleme. Und genau. Es war einerseits doppelte Zahlungen und andererseits war dann
auch... Weil es ja gar nicht geht, angeblich. Kann gar nicht gehen, aber anscheinend irgendwie geht es.
Das andere Problem, was auch nicht interessant war, manche Kunden waren etwas abgebucht von ihrer Kundenkarte, also gar nicht von den Zahlungsbankomatkarte, sondern irgendwie von der Kundenkarte, die im Geldbörsel drinnen gesteckt ist.
Ja.
Und Angaben der Kunden, aber 40 cm entfernt, da hat die FH Agenberg gemeint, na, das geht nicht, sie haben es getestet bei manchen Bezahlsystemen, das braucht man schon 5 cm ungefähr Abstand, aber man macht ja solche Zahlungen ja auch nicht so bewusst, wenn du die Karte irgendwo hinhältst und vielleicht noch das Geldbörsel an der Hand hast, das kann sein, dass es sich da falsch...
Ja, aber es geht auch, vor allem, weil man nicht nur vorne hinhalten kann, sondern auf allen Seiten. Das heißt, wenn das dasselbe Terminal ist wie die Bankomatkarte, steckt man oben die Bankomatkarte rein, hat in der anderen Hand halt noch das Geldbörsel auf der Seite. Ja, bevor man zum Tippen anfangen kann, ist schon abgebucht.
Ja. Also es gibt schon dann Unterscheidungsmerkmale mit so verschiedenen, könnte uns da sicher die zukünftigen Male mehr darüber erzählen. Mhm. Aber irgendwie kann man das System schon verwirren, wenn man mehrere Karten, NFC-Karten...
Ja, meistens geht es gar nicht. Eigentlich soll es ist als Standard soll man ja auswählen, so wie ich weiß.
Ja, es aber gibt da schon irgendwelche IDs, wonach es ist rein, aber bei einem gewissen...
Manchmal ist es zufällig oder nach der ID gereiht, was keine Bedeutung hat. Und nachdem es ja so viele NFC-fähigen Öffi-Karten ja schon gibt, wenn man das in Geldbörsel hat, das ist ziemlich nervig. Ich habe alleine, wenn du zwei Öffi-Karten hast von zwei verschiedenen Betreibern, Ja. Und die beide im Geldbeutel, kannst du sie nicht mehr mit dem Geldbeutel hinhalten, was geht nicht mehr.
Und damit das Ganze aber so einfach hätte sein sollen,
wird eben kompliziert. Tja, nicht, dass du drei Karten drin hast und hinhältst und er weiß schon, welches ist, weil nur eine davon von dem Betreiber ist.
Mhm. Ja, das sind die anderen Herzen, da werden auch einige auf uns zukommen.
Das andere Thema, was ich nicht gepostet habe, weil was jetzt aber viel in den Medien ist, die neue Xbox oder Xbox One. Die was ein sehr cooles Orwellsches Überwachungstool ist, weil die tut 24/7 dein Wohnzimmer überwachen.
Ah, mit dieser verpflichteten Kinect.
Ganz genau, falls du sie sprachlich aktivieren willst, damit sie dich erkennt. Ne? Mhm. Und das Coole ist ja, die Spracherkennung läuft über Servern, die im Ausland sind, höchstwahrscheinlich in den USA, und dort hat die US-Regierung drauf. Das heißt, die kann jetzt wirklich hineinschnüffeln in jedes Wohnzimmer.
Die
und
kann die Leute zuhören.
Zahlen auch noch dafür. Die Kinder wünschen sich das zu Weihnachten und terrorisieren ihre Eltern, bis sie es endlich kriegen.
Das heißt, du hast eine Wanze selbst bezahlt im Wohnzimmer stehen?
Ja, die ab eine direkte Schnittstelle zur CIA hat. Also Orwellscher geht's nicht mehr.
Boah, dass er sich da wirklich so offen in diese Gefahr begeben. Ich meine, diese Kritik muss ja sofort jetzt auftreffen.
Ist in Ländern wie Deutschland und verkauft wird das Ding.
Also ich warte noch auf den Shitstorm. Ich glaube nicht, wenn die wirklich das so einführen. Wenn es zumindest einen Schnapper gibt, dass man irgendwie die Kamera irgendwie zudecken kann oder...
Das Mikrofon auch, ist halt schwieriger, so Kamera
Custom,
geht.
Schaumstoff.
Ja, aber das ist ja auch keine Lösung. Das ist ja, so wie die NFC-Alu-Dinger, die man runter oder irgendwelche so, Alu-Helme und.
Ja, stimmt eigentlich.
Ja, nee, also schätze, aber das ist sowas einbauen. Das muss man realistisch sehen. Millionen von Kindern werden das wollen und ihre Eltern werden es denen kaufen. Und
die Eltern sehr wissen wenige, nicht, was
erstens wissen sie es nicht und sehr wenige kümmern sich drum. Und wenn die Eltern Sorgen haben, dann dass die Kinder zu viel Computer spielen und nicht, dass sie da belauscht werden oder
so. Aber das heißt, wenn du sie offline nimmst, sozusagen, die Dinger, kannst du so viel in die Hände klatschen, wie du willst und bitte Xbox
spielen. Ja, die ist ja sogar verpflichtend online aktiviert.
Aber dann kannst du das so aufdrehen. Weil wenn die Spracherkennung über die Server in Amerika funktioniert, dann wenn die offline ist, wenn es das
LAN-Kabel absteckst. Es soll also eine gewisse Spracherkennung wahrscheinlich, wird es dann auch lokal vor Ort sein. Aber, halt aber
das Zeug hat doch eh so viel Performance. Sollte doch die Sprachsteuerung, wenn man gerade kein Spiel spielt fürs Menü,
Sollte offline reichen eigentlich. Man muss es halt offline nehmen.
Ja, aber auf jeden Fall Überwachungstechnologie, für die Leute auch noch zahlen.
Cool. Besonders mit den neuen Gesetzen in den USA, wo sie sowieso
überall sich reinhängen. Aber das heißt, wir müssen alle nicht blöd reden, wir haben alle Google-Handys oder Android-Handys oder Apple-Handys, du nicht.
Da gibt es jetzt Hardware zu kaufen, apropos, habt ihr es mitbekommen, das Firefox OS, das Phone.
Gibt es
schon? Gibt es eine Developer-Version.
Das Developer gibt es eh schon,
ja.
Das hat der Robert mitgehabt auf der Öffentlichungswoche auch.
Wirklich?
Ja. Und was es jetzt auch gibt, was ich letzte Woche war der Jolla Love Day.
Okay.
Da haben sie das Jolla-Gerät vorgestellt und es gibt jetzt zum Vorbestellen. Das werde ich hoffentlich die nächsten Tage jetzt mal endlich machen.
Mhm.
Und das hat nämlich ein ziemlich nettes System, was wahrscheinlich ziemlich lustig werden kann. Sie haben leider noch wenig von der Hardware gesagt, aber es ist so eine Art Sandwich. Es schaut aus wie zwei Sandwichflächen, so dass oben das Gerät selber mit Display und dann eine Schale hinten drauf.
Okay.
Die gibt es halt in verschiedenen Farben und alles mögliche und auch wird auch erkannt, je nachdem, was du drauf hast. Das heißt, du hast eine andere Schale drauf, das Theme passt sich an und deine ganzen Presets können sich anpassen. Das heißt, du kannst eine eigene Schale haben für Business, du gehst ins Büro, hast eine Schale drauf, es funktioniert.
Das heißt, du machst eine Konfiguration über Hardware, die du draufschnallst auf dein Handy.
Genau.
Lässig. Das ist ganz
gut. Oder wenn du es irgendwie mal herboxst, gibt es einen anderen, das ist umkonfiguriert.
Mhm.
Wie genau es funktioniert, haben sie natürlich noch nicht gesagt.
Ja.
Also ob das jetzt irgendein NFC-Ding drin ist oder
was auch immer. Aber es ist zumindest sowas, ja, das
ist mal was Neues.
Einleuchtend. Ja, ist was Neues. Zur Erklärung für die Hörer, Jolla, das wurde rausgegeben, ist glaube ich eine Firma von Ex-Nokia-Mitarbeitern.
Genau, das ist Jolla, ist die Firma.
Memo-Eck irgendwie, eine alte Firma.
Ist ein, ja, Migo, was ich
Migo, ja.
Ist jetzt Migo so, und Migo ist jetzt mehr als die freie Variante davon und auf mehr aufbauend.
Lange Rede, kurzer Sinn, eine Linux-basierte Firmware.
Genau.
Betriebssystem, mobiles Betriebssystem, QT-basiert.
Genau, also mit
für Leute,
mit
die noch Nokia haben. Und
naja, ja, für die, oder die nicht mehr die alte Nokia-Hardware haben wollen.
Ja. Also ich glaube, so der Thomas Bern und so, was man
hat's
so
auf Twitter
liest und so, ich glaube, den kann man dafür begeistern. Gerade wenn man so GUIs entwickeln möchte, ist QT ist schon ein Argument. Jetzt immer noch ein Argument.
Also Jolla.
Jolla, also Sailfish OS ist das System noch. Und das ist das, was ich gesehen habe, sehr viel Theming dabei. Also wenn du kannst auch dein Hintergrundbild setzen, da passt alle deine Themes an die Farben vom Bild an. Und das Ganze kannst du dann auch noch mit der Hülle koppeln und im Endeffekt soll das dann immer individueller Style sein.
Ja.
Wie es ja, wirklich schon ausschaut und was es kann von der Hardware wird sich zeigen.
Sich alles zeigen. Es ist ja so von so vielen Faktoren mittlerweile abhängig von Ökosystem oder was für Services du bietest und so. Deswegen finde ich das Firefox OS vielleicht auch ganz interessant, weil die haben zumindest schon irgendwie so mit Browser, plattformübergreifende Konfiguration von Browser schon Erfahrungen und so. Und auch die Mozilla Foundation ist zumindest mal eine Organisation, der man so Vertrauen entgegenstrecken kann. Ich meine, YOLO in allen Ehren und wenn sie es gut lizenzieren oder so, die Firmen muss man an ihren Taten messen. Aber der Mozilla bringe ich jetzt mal so Vorschusslorbeeren, weil ich seit Jahren...
Das heißt, du wirst dann berichten, wenn du dir das installiert hast auf deinem
Phone. Ja, Nexus One, da wirst du lachen, glaube ich, ist einer der wenigen Plattformen, wo man das Mozilla OS vielleicht ausprobieren kann. Na, das war das Ubuntu Phone OS.
Das ist ja auch... Ubuntu Phone. Ubuntu ist ja auch Cube-basierend, aber ich glaube, die haben auch irgendwie HTML-Features drin. Und das Tyson hat jetzt was Neues hergezeigt, das gibt es ja auch noch.
Ah ja, Tyson.
Auf Tyson ist auf einem Netbook oder Ultrabook oder auf irgendeinem Mini-Notebook hergezeigt, mit so einem Ultrabook mit Touch oder sowas, wie halt das ausschauen könnte. Und die haben eine angepasste GNOME-Shell genommen.
Interessant.
Die haben ein bisschen verändert, eine eigene Tyson-Shell gemacht. Und das Einzige, was das aber eigentlich noch mit Tyson zu tun hat, ist, dass auch die Tyson-Anwendungen von einem Mobil-Ding laufen.
Okay. Das heißt, normal laufen. Das ist nur Software, oder? Die haben noch keine Hardware. Oder was? Kommt das auch aus der Memo-Ecke, oder?
Na, Tyson ist komplett anders. Das ist mehr auf der HTML5-Ecke, ähnlich wie Firefox OS.
Okay.
Und die haben auch, und die können sich, glaube ich, auch die API teilweise teilen. Das heißt, die werden ein bisschen kompatibel werden, mit wenig Aufwand, dass man es auf beiden Systemen laufen kann. Mhm. Und Tyson. Die Anwendungen dafür, diese Web-App-Sachen, laufen auch schon am E9 theoretisch. Ich habe halt noch keine Anwendungen dafür gefunden.
Okay.
Aber es gibt schon HTML5-App dafür, dass man es am E9 einfach installiert.
Das wird ja spannend, weil da gibt es noch so diesen für mich noch unbewiesenen Vorteil gegenüber HTML5-Oberflächen, dass die irgendwie langsam und nicht so gut funktionieren können, eigentlich wie native Applikationen und Oberflächen.
Aber ich glaube, in Firefox S irgendwelche Nativen wird es dann wahrscheinlich auch noch geben.
Zusätzlich.
Wenn irgendwie, okay, du kannst in WebGL ziemlich viel machen, aber ich weiß nicht, ob das nur auf WebGL und JavaScript bleiben wird, dann. Oder ob sie da auch wieder was. Android war auch anfangs ja Java. Und dann sind halt Native Toolkit dazugekommen.
Das ist noch immer halt so ein Java-Dialekt, oder? Das ist halt Java.
Naja, das Native ist. Ja, es gibt dafür ja Android auch die Native-Sachen, die sind C++, glaube ich.
Okay.
Oder C.
Das ist dann näher am Ding.
Genau, wenn du irgendwie. Ja, wenn irgendwie hardware-nahe Sachen, also mehr
Performance. Versuchst was zu erzählen, nicht mehr zu Philosophie.
Was? Wir haben ja nichts zum Erzählen.
Philosophie was? Ist Erzählung.
Jetzt hast du uns verraten, wir haben nichts zu erzählen.
Ja. Du auch nicht, wir haben nichts auf dich gehabt.
Was? Naja, das Einzige, was ich auf die Liste geschrieben habe.
Breaking News.
Breaking News, naja.
Absolut.
Wir fahren ja am, also der Horst und ich fahren ja am Ende August auf die FrostCon nach Bonn.
Mhm. Was ist die FrostCon?
Ja, die FrostCon.
Free Open Source Conference.
Das ist das, was Wien gerne hätte, nämlich eine gute Linux-Konferenz.
Durch wieder der Dauerrent gegen die Wien.
Dauerrent, ja. Und ja, ich war vor 2 oder 3 Jahren einmal dort. Mhm. Und habe einen sehr guten Eindruck gehabt. Das ist bei Sieg in der Nähe von Bonn in Westdeutschland. Und ja, ist so eine kleine FH mitten auf der Kuhwiese, eine Fachhochschule und die anscheinend
Werbung, ja.
Ist da aber sonst nichts los. Auf jeden Fall haben die exzellente Linux-Tage sozusagen, also immer Wochenende und extrem gute Leute. Sie haben letztes Mal den Mad Dog eingeflogen gehabt. Und
wer ist der Mad Dog?
Tja.
Kernel-Hacker.
Kernel-Hacker.
So.
White-bearded, ja.
Schade. Langer Bart, also guter Hacker. Ich
gerade verraten.
Voll cooler Typ. Ja, und auch so mindestens 4 oder 5 Tracks gleichzeitig. Also du bist voll beschäftigt, nur zu checken von einem Vortrag zum anderen, ob du da noch reinkommst und so. Und Party dann. Und,
ja. Ich glaube, ihr wart letztes Jahr schon dort, oder?
Nein, ich nicht.
Du nicht?
Okay. Letztes oder vorletztes
war es.
Chemnitz waren wir dieses Jahr.
Genau,
Chemnitz. Das war Chemnitz, ja. Also Chemnitz ist wahrscheinlich mit den Fotos Chemnitz, ja.
Chemnitz ist auch cool, aber FrostCon ist eben auch cool.
Mhm. Und du hast einen Vortrag dort?
Ja, ich habe einen Vortrag eingereicht, weil der Sven ja gemeint hat, ja, reich einer mal ein. Er hat gemeint, ich soll einen Raspberry-Vortrag einreichen, das ich dann nicht gemacht habe, sondern ich habe einen Smart Home OSD-Vortrag eingereicht. Also im Grunde den, ich werde ähnlichen Vortrag machen, wie der Harald seinen Vortrag macht, über Smart Sara, über das ganze Ökosystem, über alle Schichten, die Standards und wie man ein wirklich freies Smart Home-System machen kann.
Ah, interessant.
Und das habe ich gestern E-Mail gekriegt, akzeptiert, ja. Jetzt muss ich bis August schauen, dass ich auch was Schönes zum Herzeigen habe. Und das Ganze auch auf dem Raspberry als Demo-System, weil jetzt der IPv6-Stick, dieser 6-Low-Pan-Stick schon grundsätzlich funktioniert dafür. Ja. Und die Steckdose wird jetzt auch fertig. Die Sensoren gibt es auch schon. Cool. Also gibt es was zum Herzeigen, dass man Temperatur sieht und Sachen schalten kann und LED steuern und alles Mögliche.
Ja, schau, dass der Vortrag aufgezeichnet wird oder so. Vielleicht kann man es ja hinter dem Bild auch
anhängen. Da werden alle Vorträge aufgezeichnet.
Ah, ist generell als Video vorhanden.
Na, okay. Ja, mein Linux. Deutschland, die sind organisiert. Naja, vom Linux-Wochen gibt es die Sachen auch.
Wurden aufgezeichnet,
aber es wird nicht veröffentlicht, immer so eine Sache.
Ja,
wo ich wollte ja die, wieder mein, den Vortrag haben von. Ja, nur das hat irgendwie nicht geklappt, weil vor ein paar Wochen war zwar. Hätte einen mitgehabt beim OSD-Treffen, da habe ich ein Notebook nicht mitgehabt, da habe ich zu spät gewusst. Der hat das nur im Stick auf der Festplatte oder so gehabt. Das nächste Mal war er nicht da und hochladen hat er auch noch nicht.
Alles noch ein bisschen schwierig.
Da muss man es halt noch schneiden und umkonvertieren und bla. Und,
das ist schade. Aber es gibt ja in einer Konferenz schon einen ordentlichen Mehrwert, wenn man das im Nachhinein sich gleich anschauen kann. Gerade wenn man selber Vortragender ist und einen Stand hat vielleicht, dann kann man viele Sachen nicht anschauen.
Haben wir das erwähnt von den Linux-Dann Graz, sind jetzt die Vorträge alle auf YouTube?
Ah, haben wir glaube ich noch nicht dezidiert erwähnt.
Das war vor kurzem ein Mail gekriegt.
Also, was ich was
hat eigentlich eine Zeit lang gebraucht, aber sie haben alles jetzt auf YouTube haben es gekriegt.
Also, habe ich jetzt einen Grazer, apropos Graz, ja. Kann ich kurz einwerfen, habe ich jetzt einen Podcast am Radar bekommen. Mhm. Aufs Radar bekommen, Murstrom nennt sich.
Murstrom.
Noch nicht angehört, aber erste Folge war mit dem Social Hack, mit Thomas Luninger, die zweite mit Peppi aus dem Meta Lab und so.
Also Prominenz und coole Leute und dabei.
Ich glaube schon, und eine sehr gute Thematik von Netzpolitik, Netzfreiheit und solche Sachen. Ich glaube, da werde ich jetzt einmal
reinbauen. Eine Empfehlung dann vielleicht abgeben.
Ne? Ja, ich werde schauen, dass ich so bis die nächste Folge angehört habe und dann, das sind super. jetzt schon einige Folgen.
David, Kundschaft! Okay, ich habe endlich wieder mal eine Kalenderankündigung zu machen. Kleine Entschuldigung, ich habe glaube ich seit einem Jahr nichts mehr in den Biertaucher-Kalender eingetragen, weil es mir einfach zu stressig war.
Was hast du für 100.000 Symbole?
Keine Ahnung, irgendwelche das Updates. Das sind aber zwei Sachen, die mir wichtig sind. Das eine, wie gesagt, die Frostcon ist glaube ich Mitte Juli.
24. August.
August.
Ende August, letztes Wochenende.
Also wer nach Deutschland will, Bonn, August. Dann in Wien gibt es die Aktionswoche Medienbildung jetzt, und zwar vom 17. Juni bis insgesamt 23. Juni.
Okay.
Und das sind in Wien und ich glaube sogar in ganz Österreich so Aktionen von bemühten Pädagogen und Jugendzentrumarbeitern, die halt finden, man sollte medienbildungspolitisch mehr machen.
Okay.
Ich sitze ab und zu bei denen rum, die treffen sich so unregelmäßig in Wien, sind zum Teil sehr rührige Leute, sind jetzt nicht so total in der Open-Source-Szene verankert, aber es sind halt, was du halt merkst, die finden wir, Medienbildung ist halt etwas, was nicht von allein passiert, sondern du solltest, wenn du einen pädagogischen Ansatz hast, auch dich darum kümmern, dass Leute damit, oder Jugendliche speziell damit gescheit umgehen. Sind halt hauptsächlich Leute, die jetzt in Jugendzentren arbeiten oder sonst in irgendwelchen Wiener Kinderfreunde oder solchen Organisationen. Ja. Recht nette Leute.
Oh, hast du Linz haben wir noch nicht angekündigt, oder?
Nein, Linz gibt es ja ein kleines. Das Sven hat das doch irgendwann mal angekündigt.
In Linz gibt es ein Linux-Wochen.
Doch,
ein Ersatz.
Doch,
ja. Linux-Wochen. Ich glaube am 8. Juni, wenn ich mich nicht irre.
Stimmt, das
hat sehen wir dann.
Das ist aber ziemlich bald, ne?
Naja, zwei Wochen oder so.
Zwei Wochen, ja. Okay, also einfach suchen nach Linux, Linux-Tag Linz.
Ist, glaube ich, eher auf der Linux-Wochen-Seite. Mhm. Linux-Wochen.at. Wenn ich mich nicht irre.
Wir mutieren zur Religionsseite mit ganz viel. Ich glaube, aber ich bin selber um nichts besser. Ich glaube nämlich, dass am 20. Juli, das ist meine neueste Information, gibt es in Wien ein Pi-Ladies-Treffen für alle unsere null weiblichen Hörer. Nämlich, das sagst du jetzt so. Das sage ich jetzt so, um zu provozieren, bei unseren null weiblichen Hörer. Nämlich, das ist für Frauen, die sich für Python-Programmieren interessieren. Und das kommt.
Das stimmt, ist, ja. Okay.
Ist in Wien, wird das organisiert von der Dries. Hat sie ja mal interviewt, war in einem der letzten Podcasts drinnen. Mhm. Und ich bin dort Tutor. Und da ist so, da werden einfach Frauen eingeladen, die jetzt sagen, okay, ich möchte Python programmieren lernen und ich interessiere mich dafür. Und dann gibt es einfach ein Programm, ich glaube von der Code Akademie, also ein Tutorial. Und es sind eben ganz viele Tutoren dabei, die dir helfen, jetzt sozusagen auch das zu programmieren. Also du sitzt nicht allein mit einem Vortrag und 20 Kursteilnehmern, sondern du hast Betreuungsverhältnis von 1 zu 2 oder 1 zu 3. Also du hast wirklich jemanden so, den du erschnipp, der dir hilft und
wo du machen kannst.
Das Ganze haben es, glaube ich, das kommt von den Rail Girls oder anderen, also Ruby und Rails Girls, also von anderen Treffen, wo sie sich schon, wie soll ich sagen, schon Erfahrung damit gemacht haben, also Frauen zum Frauen programmieren, Gruppen halt zu lobbyieren und zu pushen. Und ja, ich möchte das
eine gute Sache,
hier auch ankündigen.
Hier auch weil ich Podcast glaube, wird's eingetragen.
Ja, der Podcast für programmierende Frauen in Wien. Weil, wie soll ich sagen, ich glaube, da gibt es noch freie Plätze, also wenn man sich anmeldet. Ist noch nicht ausgebucht.
Sehr gut.
Ich bin gesponsert mit Firmen und so.
Wir haben auch ein Thema zugesteckt bekommen von Bernd Schlapsi.
Ja.
Das hat er nur, das ist ein bisschen versteckt, weil er es unter Folge 105 drunter geschrieben hat. Ich wollte es eh raufhieven, aber ich habe es dann doch verschwitzt. Der wollte eine Google Reader Alternative vorstellen.
Genau, ja.
Oder was wir die vorstellen, nennt sich Tiny Tiny RSS. Ist zum selber hosten gedacht.
Das heißt, du musst es auf deinem eigenen Server aufsetzen.
Du brauchst einen Webserver, ist PHP, also das Klassische. Man braucht eine Datenbank, MySQL oder PostgreSQL.
Hat man doch. Ein LAMP.
Genau, den klassischen LAMP nimmt man da richtig.
Ja, dann macht man sich seinen eigenen Google Reader
Server. Sehr viel Ajax drinnen irgendwie und dann kann man entweder das selber besuchen bei einer Webseite, aber es gibt auch eine Android-App dafür, wo man dann eben das auf bessere Art aufbereitet sieht.
Und du hast das schon installiert? Oder?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin ja in tiefen Krallen von Feedly, aber muss ich ja. Ich bin ja mit diesen Webcams, ich probiere das ganze Cloud.
Du streichst ja an deinem Tablet.
Naja, generell, das Feedly fragt jetzt auch schon oben an, so vorsichtig beim Kunden anfragend, ob ein Zahlungsmodell vielleicht irgendwann mal doch opportun wäre.
Dürfen so. Wir ihre Geldbörse greifen.
Also ich vertraue dem ganzen Zeug eh nicht. Also im Notfall würde ich es mir auch selber hosten.
Mein Problem damit. Am Raspberry hosten?
Ja, am Raspberry.
Wenn das heißt, der Bernd, wenn er sowas selber hostet, könnte er uns doch uns die URL geben.
Macht mich das unglücklich, die Uncloud. Die formt ja nicht. Das ist ja. Aber ich stelle mir jetzt. Die formt ja nicht.
Du stellst jetzt einen Rack-Server hin. Dann muss das gehen.
Nein, jetzt probiere ich mal den Nginx aus. Erstens. Zweitens mache ich die Performance-Tweaks, die mir OnCloud selbst vorschlägt. Man kann einige Sachen, die per Request erledigt werden, in einen Cronjob auslagern. Das kann man auch noch einiges bringen. Ich kann das BAP-Caching einschalten. Das werde ich auch noch machen. Und weil ich das sowieso machen wollte, kaufe ich mir jetzt auch noch die Variante B vom. Raspberry Pi mit einem Gehäuse und einem Fotomodul.
Das heißt,
und vielleicht einer Infrarotschnittstelle. Ha, so bin ich nämlich drauf.
Die Infrarotschnittstelle haben Sie schon?
Ja, gibt's eine kompatible.
Als Sender und Empfänger oder nur Empfänger?
Nur ein Empfänger.
Das denkt sich ja an Schweine nämlich
mit. Aber das gibt es ja für USB auch. Für 2 Euro.
Ja, das ist so ein Zufallsteil. Es gibt so einen Bestellservice, wo Sie sich darauf spezialisiert haben, auch kompatibles Accessories irgendwie Zusatz.
Bursche, könnt ihr bitte innerhalb von einem Satz nicht 50 Themen anschneiden? Ich muss dann versuchen, da irgendwie ein Inhaltsverzeichnis draus zu machen.
Okay, dann machen wir.
Das ist wirklich sehr
schwierig. Raspberry.
Genau.
Ja.
Okay, das sind dann die Überraschungsthemen, die müssen nicht
durchgehen. Ich werde aufrüsten und dann weiter an der OnCloud basteln, weil wir waren eigentlich im ursprünglichen
Bernd Schlapsi
RSS-Reader. Und eigentlich, um das in einen konsistenten Satz zu packen, man kann ein Single-Purpose-Software so installieren, aber ich hätte gern alles und da würde sich die OnCloud und ein RSS-Reader als Plugin anbieten, weil dann könnte ich gleich mein File-Sharing, meine Kommunikation vielleicht mit anderen
Leuten machen. Alles in einem.
Alles
das ist nicht Das ist nicht die Unix-Philosophie.
Dafür habe ich dann 2 Raspberries. Kann ich aufteilen, hardwaremäßig.
Wenn der Bernd, der uns den, Tiny RSS, war das das? Vorgeschlagen hat. Ich nehme an, der hostet den selber auf seinem Server. Könnte der nicht seine URL zur Verfügung stellen, dass wir seine RSS lesen, sozusagen?
Seine RSS. Das ist die Frage, ob man das möchte.
Ich weiß
nicht, wie.
Gibt's da Import-Export hoffentlich eh gut?
Import-Export glaube ich schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob das multi-account-fähig ist, so etwas.
Oder
dafür ausgelegt ist.
Das wäre blöd.
Also kannst du da nicht so sagen, ich schere jetzt.
Blöd und super gut. Ich meine, wenn das Problem gut für einen löst, dann muss man das den ganzen Quatsch mit Multi-Account auch nicht irgendwie konfigurieren.
Ja, aber es wäre halt schon praktisch, weil wenn man es selber hat und dann kann man es nicht weiterempfehlen, weil sonst muss sich jeder selber hosten, das geht auch nicht. Ja. Das ist ja immer das Schwierige.
Stimmt schon.
Ja. Und man hostet es dann sowieso immer für 2-3 Leute.
Da hast du recht. Wenn man es nämlich schon mal am Server hat und das gut läuft, dann wäre es eigentlich kein Problem. Müsste man aber nachschauen.
Oder RSS-Sharing, dass man es dann irgendwie rüberschießt und gegenseitig irgendwie beeinflusst.
Aber vielleicht kannst du es ja eh. Da müssten wir uns die Homepage besser durchlesen.
Ja. Wir sollten nicht so viel über Sachen reden, wo wir keine Ahnung haben.
Heute reden wir über Sachen, von wo wir Ahnung haben. Hier das ein unangekündigtes Thema, schöner Lebenthema. Witzer 3.8, habe ich darüber schon erzählt?
Nur ohne Mikro.
Ohne Mikro. Also jetzt mit Mikro. Mhm. Ich habe einen Rückfall in ein kommerzielles Windows-Spiel und ich habe es aber unter Wein zum Laufen gebracht. Nämlich Witzer 3.8, eines der letzten großen Rollenspiele von Sirtech. Sirtech hat uns Perlen wie Checked Alliance beschert.
Mhm. Checked Alliance,
Strategie. Ja. Wird jetzt übrigens auf Kickstarter neu, gibt es einen neuen
Checked Alliance. Da gibt es große Community, glaube ich, dafür.
Und die haben immer sehr gute Sound- und Sprach-Voice-Acting gehabt. Das war so ihr Markenzeichen. Also du hast die Spiele auch mit sehr schlechter Grafik voll geliebt, weil einfach du so gern zugehört hast, was die Charaktere plappern und
das ist wichtig. So, ich habe bei modernen Spielen schon ganz schlechte Übersetzungen und Voice Acting erlebt.
Okay, also ich rede jetzt von der englischen Fassung. Es gibt zwar eine deutsch übersetzte Version, aber die kann ich nicht beurteilen.
Ja.
Und das Spiel Witzer 3.8 ist eben so ein großes, altes Oldschool-Rollenspiel. Du hast eine Party aus 6 Charakteren, die du dir aus mehreren Klassen und Rassen zusammenstellen kannst. Also du kannst entscheiden, ob du 4 Zauberer machst und 2 Kämpfer oder lauter Ranger oder 2 Psychoniker und einen Dieb und sonst niemanden. Also du hast urviel Möglichkeiten. Und dann, ob das alles
Party.
Zwerge sind oder ein Zwerg und ein Elf und ein Hobbit oder lauter Menschen.
Okay, alles klar.
Und noch dazu
einen Gang runterschalten und dann.
Also das ist schon mal der eine Reiz des Spiels. Okay. Und das Ganze spielt sich dann in einer 3D-Grafik, eher ungewöhnlich für die Sirtech Witzer-Dreh-Serie. Also du siehst eine 3D-gerenderte Grafik, die ein bisschen nach sehr detailarmen Flugsimulator ausschaut. Also heute fällt einem auf, da ist nicht viel los in der 3D-Welt. Das sind so Hügel, die so aus Dreiecken bestehen und ab und zu so ein Bitmap-Baum drinnen.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht sehr
bunt. Aber stufenlos? Also da hat er nicht so Schritt für Schritt.
Nein, es ist wohl geteilt. Also die ganze Welt ist in 8 Areale geteilt, die laden dann kurz nach. Aber du kannst wirklich zu tun, da herumzuwandern, kannst die Grafik zu tun. Und ja, da erlebst du halt Abenteuer, hast ständig Kämpfe, du kannst fliehen vor den Gegnern, kannst dich verstecken, musst dich immer in so Nischen oder an Bergrücken oder Höhleneingänge drücken, damit du deine Party halt nicht umzingelt wird von Gegnern, sondern du schön die aufstellst. Du kannst so Taktik-Aufstellung, kannst schauen, ob du deine starken Kämpfer nach vorne stellst und die Zauberer nach hinten also und so.
Also der Kampf ist ja ein bisschen rundenbasiert?
Der Kampf ist rundenbasiert, du kannst aber so auf Continuous drücken, dass sie dann nichts mehr tun musst, das automatisch.
Wenn du den Berserker vorne hast,
der alles
wieder macht, dann musst du mal vorspulen. Und
du hast natürlich Waffen und Schwerter, die du dann findest und kaufst und Zauberbücher, die du lernst und so. Mir fällt ein bisschen auf, also es gibt keine zufallsgenerierten Quests und Waffen, aber man hat trotzdem zu tun, es ist eine große Welt, du hast viel Freiheit, es gibt zwar eine Hauptstoryline, die du verfolgen kannst, wenn du das Spiel beenden willst, aber du kannst auch so einfach Gegenden besuchen, wo du noch nichts verloren hast und dort einmal herumquesten und gehen.
Also ein Retro-Spaß.
Retro-Spaß, Exzellenz. Ich habe es unter Wein zum Laufen gebracht, bin sehr stolz auf mich.
Gibt es dafür auch Anleitungen, hast du dich so Street-Samurai-mäßig selber rangewagt, das zum Laufen zu bekommen? Oder hat das out of the box funktioniert?
Nein, nicht, weil du musst erst irgendeinen Patch einspielen und dann einen Quack und dann wieder einen Patch und so, bis das Ganze irgendwie funktioniert hat. Okay. Aber das hat jetzt nichts mit Wine zu tun. Das wäre unter Windows auch nicht anders gewesen.
Verstehe das. Okay, klar. Also Wein selber ist das...
Und unter Wein, der Sound stürzt mir ab und zu ab, was bei dem Spiel dann sehr schade ist. Ich kann dann zwar weiterspielen, aber ohne Sound. Aber meistens lade ich dann neu, weil...
Sprachausgabe.
Ja, Und da ist halt so, dass die, du spielst halt so und dann passiert irgendwas und dann tut irgendeiner von deinen vielen Partymitgliedern macht dann halt irgendeinen Kommentar. Und zum Teil sind es Standardkommentare und zum Teil sind es halt Kommentare, die du nie gehört hast, die aber zur Situation irgendwie passen. Mhm. Also was weiß ich, einer deiner Partymitglieder ist gestorben und normal ist das eher schrecklich. Dann sagen die anderen so, ich bin so traurig oder sollte nicht jetzt gehen. So und manchmal sagt halt einer, ich habe ihn eh nie leiden können. Voll weg. Mhm. Und das macht halt auch einen Reiz dieses Spiels aus.
Ja,
und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, man kriegt es auf diversen Retro-Seiten, wo alte Spiele verkauft werden, auf eBay kriegt man es. Es war auch teilweise beigelegt zu Computerspiele-Zeitschriften, wenn man da die Archive durchsucht. Und man kriegt es natürlich auf Pirate-Seiten. Also es wird nicht mehr offiziell nachproduziert, die Firma gibt es auch nicht mehr.
Ist so, das Abandonware?
Man kann sich ziemlich guten Gewisses auch piraten, aber wenn man es irgendwo kriegt für 2 Euro oder für irgendwo auf eBay würde ich es auch kaufen, allein wegen dem Handbuch, weil das auch nett gemacht ist.
Okay.
Also, und ja, leider, ich weiß von jüngster Zeit, ich habe es in einem Forum und so dann nachgelesen, ich weiß in jüngster Zeit kein Rollenspiel, das dieses Flair eingefangen hast, dass du wirklich stundenlang eine Party kreieren kannst und dann halt einfach mitlebst, wie deine Kümmelparty dann so lauter Superhelden wird. Und
ja, wer weiß, solche alten Liebhaber-Dinge oder so, Kickstarter ist ja ein fruchtbarer Boden.
Ich war schon versucht, ich tue jetzt ohne irgendeine Programmiererfahrung, Marketingerfahrung und Game-Industrie-Erfahrung jetzt einfach das Kickstarter-Projekt hinstellen, weil ich überzeugt bin, dass so und so viele Leute sagen würden, ja, ich zahle dafür, ich möchte wieder so ein Spiel haben.
Das ist durchaus vorstellbar,
ja, bei dem Spiel, Leute man das
sieht. Ja, das ist auch kein Problem für mich, ne? Kickstarter macht es ja wirklich. Nein, aber also ich sage jetzt auch so selber, wenn jetzt da jemand in Kickstarter sagen würde, ja, ich mache jetzt dieses Spiel, ich habe sogar einen von den Originalprogrammierern, möglichst den für den Voice-Teil, ich würde sofort plätschen, ja, und sagen, ja, bitte, hier habt ihr meine 10 Dollar oder so, macht's was.
Ja, sehr gut.
So viel dazu.
So viel zu schöner Leben.
Du hast ein schönes Leben-Thema,
ich
oder?
Das kann man so halb ankündigen, dass da ist noch nicht ganz heraus und da ist die Homepage noch nicht abgedatet. Mhm. Es gibt für Wiener ein kleiner Tipp, Science Fiction im Park. Oh. Kennst du das? U-Bahn-Station, Margaretengürtel, steigt man raus, ja. Ist man direkt dort in diesem Park drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, der Park.
Ist das nicht Bruno Kreisky Park?
Irgendwie so. Das ist da richtig. Es ist nicht begierig, also der Burger King ist nicht im Blick weit. Also gehst aus der U-Bahn-Station raus, ja. Und bist dort. Und kommenden Monat ist das wieder. Mhm, es wird ja. Jetzt, habe ich so an den Rändern, an den Rändern von Facebook, wo mich Facebook noch reinschauen lässt, habe ich schon eine Abstimmung gesehen für einen Tag, welcher Film gezeigt werden soll.
Also darfst du abstimmen?
Juhu. Ja, ja, da kann man sich
schon. Und wie ist das Zeit, wo dann Eintritt, kommen. Dass du den Film siehst?
Nein, das ist alles.
Alles
kannst du einfach so. Du, packen. Sie sind einfach die Banken und die Leinwand, ja, aufgestellt. Cool. Es gibt einen Stand, wo du dir halt Getränke besorgen, okay, kannst. Und der Rest ist ganz frei. Ist von einem. Ist einfach beherzt gemacht und hat immer gutes Programm. Ich habe eh schon. Also ja. Von den letzten 2 Jahren habe ich sicher beide Male über Science Fiction im Park geredet und auch Filme davon besprochen.
Das heißt, wir haben im Sommer was zu tun.
Ja, naja, es ist nicht so lang. Zumindest einen kleinsten Teil des Sommers. Es sind so 3 Tage. Mhm. 3-4 Tage. Es werden 3 Filme
gezeigt. Aber mehr ist es nicht?
Nein, das ist nur ganz, ganz, ganz klein. Genau. Und abgesehen davon habe ich mir Science Fiction auch im Kino jetzt angeschaut und wie könnte es anders sein? Ich konnte ja nicht dran vorbeigehen. Und
weil der Thomas das ja angekündigt hat.
Den Star Trek Film, genau.
Tja, und?
Ja, das ist die gute Frage, ja. Also es ist halt Star Trek 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das heutzutage irgendwie noch so am Radar haben. Also die Golden Star Trek, Kirk, Spock und die ganzen Sachen.
Ich meine, die werden im normalen Fernsehen immer noch da gespielt.
Im Kabel 1 wahrscheinlich.
Ja, oder so, das ist ein Klassiker. Also, ich glaube, die meisten haben jetzt so die Captain Picard-Anhänger. Aha. Naja, auf jeden Fall. Es geht hier um die allererste Crew. Es gab schon mal einen Teil mit dieser jetzigen Besatzung. Also sie haben die Originalcharaktere wie Kirk, Spock, Pille und Uhura einfach mit jungen Schauspielern besetzt, eh klar. Anders war es ja auch nicht möglich. Teilweise in Action-Szenen haben sie sogar ein bisschen die Gesichter so hingerendert, dass sie den alten Originalen etwas ähnlicher schauen.
Wie geht das? Also der hat die ganze Zeit so ein normales Gesicht und plötzlich hat er ihn gerendert.
Ja, achte darauf. Das ist die Geschichte. Mehr kann ich dazu nicht sagen, dass sie nur in manchen Situationen.
Schaut er plötzlich älter aus, dann.
Das haben sie natürlich so gemacht, dass es nur psychologisch vorkommt, nicht absichtlich. Ich liste den Artikel durch. Okay.
Ja, aber im ersten Teil, es gab ja schon einen Teil mit der Besatzung, haben sie die Zeitlinie geändert, deswegen sind sie jetzt ganz frei im Erzählen. Und wir haben es ja eh schon besprochen, der Plot ist ganz klassisch eigentlich irgendwie, es machen jetzt keine großen Saltos. Der Bösewicht ist der Sherlock Holmes, der Benedict Cumberbatch, den gefällt der Film, den werden wir bald sehen als Julian Assange. Und tut nicht weh. Also Oblivion, das war ja absolut schmerzhaft in Sachen Science Fiction, das ist der Tom Cruise Science Fiction Film. Zum Grausen war.
Du hattest dich gut unterhalten gefühlt.
Ja, es ist ein Blockbuster, tut nicht weh, unterhält für die Zeit. Kann man machen und ich finde, sie haben, ich mein, es wurde produziert und directed bei J.J. Abrahams. Ja? Und sie haben so das Schreiberteam dahinter, das sind ja dieselben Leute oder größtenteils, die auch Lost geschrieben haben oder so, solche Serien. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich, dass dieses Team sich halt verschwurbelt in irgendwelche abstrusen Erzählstränge, nur damit man einen Twist nach dem anderen hat. Aber eigentlich ist es eh relativ solide geworden. Irgendwie so Raumschiff, Bösewicht, fertig.
Also du schaust den Thomas an, dass man das schauen kann.
Ja, also wenn man irgendeinen Bezug zu dieser Star Trek-Sache. Ich bin jetzt auch kein Star Trek-Fan. Kein großer Trekkie-Fan. Ich habe es halt irgendwie früher gesehen, weil ich es nach der Schule immer gespielt habe. Da habe ich mir den ganzen PK angeschaut und auch früher, das war mit Kirk und so, das war schon witzig. Aber ja, das ganze späteren Phantom habe ich es dann nicht mehr geschafft, bis zu DS9 oder so. Ah ja, und das zweite kann ich noch zum Abschluss sagen. Genau, die Eva Menasse. Ein Buch, das ist der unnördige Teil, weil ich ja jetzt irgendwie darauf stehe, Bücher zu lesen der deutschen Gegenwartsbelletristik, die
auf deinem
keinen technologischen Science-Fiction-Bezug oder so
haben. Und die liest du auf deinem Tablet? Oder
die lese ich auf meinem E-Book-Reader.
Ah ja. Und das geht, also die kaufst du auch dort? Oder?
Ja, die kaufe ich. Und ich verteile auch mein Geld jetzt, weil sie alle schrecklich sind, ja, habe ich jetzt die Strategie, dass ich
jedes proprietäre
das, was am wenigsten Schmerzen macht, kriegt ein bisschen Geld. Also das kann man Weltbild.at zum Beispiel, gibt es eine Quelle, wo man auch mit Direktüberweisung arbeiten kann. Bei mir ist auch ein Kriterium, dass ich nicht mit Kreditkarte zahlen will und dass ich auf meinem PayPal-Account nicht immer Geld drauf habe. Das dauert ja dann auch wieder zwei Tage, das heißt, so Impulskäufe müssen über Systeme abrennen, wo ich denen halt mit Überweisung
oder sowas überweisen kann. Und das ist aber dann alles DRM-verseucht, was du da kriegst?
Oder? Nein, es gibt Büchershops, wo es gemischt ist, wie zum Beispiel der Kobo-Shop, da sind manche Bücher geschützt, manche nicht.
Ja,
manche sind darauf spezialisiert, DRM-frei anzubieten, manche sind komplett auf DRM.
Und du honorierst das dann sozusagen, wenn jemand alle deine oder viele deiner Kriterien erfüllt.
Richtig, genau. Also wenn ich es DRM-frei bekomme, dann kaufe ich mir das DRM-frei. Also man bekommt es schon. Alles, ich meine, zur übrigen E-Book-Szene möchte ich mich nicht äußern, weil die ärgert mich sehr. Weil ich weiß auch nicht, es macht keinen Spaß, E-Books zu sammeln, weil du bist halt in tausend lauter Einzelgefängnissen und es gibt jetzt auch, das wäre eine weitere Idee für OnCloud, vielleicht als Plugin, so eine Calibre-Eske hat eine fünfmäßige, schöne Bibliothek, die man sich aufbauen könnte. Sowas geht halt noch ab, ja. Am die Eva Menasse habe ich eben am E-Book Kobo gelesen und die Halbschwester von Robert Menasse, kennt man vielleicht auch, ein bekannter österreichischer Autor. Und Quasi-Kristalle. Quasi-Kristalle handelt über also die Hauptperson, um die es eigentlich geht, nennt sich Xane Molin oder Molin, wie man es nennt, Jugend in Wien verbracht irgendwie. Und man darf eigentlich nicht allzu viel erzählen, um es nicht zu spoilen, aber so das Grundprinzip, worum es bei den Quasi-Kristallen geht, dass es nicht aus ihrer Sicht erzählt wird, sondern es wird eigentlich nur immer indirekt über sie erzählt. Das heißt, es sind verschiedene Handlungsstränge, die nicht wiederkehren, sondern relativ abgeschlossen sind und die Xane immer über Bekannte oder über Verwandte oder entfernte Freunde erzählt. Und du hast also jetzt dann am Ende, quasi Kristall ist wahrscheinlich anspielt, ein Splitterbild von dieser Xane Molin. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Sie hat sich teilweise nämlich sehr bemüht, auch vielleicht exotischere Berufsfelder dann zu beschreiben. Also ein Handlungsstrang, der kommt relativ am Anfang. So ein Professor, der eine Reisegruppe durch Auschwitz führt und da ist eben diese Xane Molin auch drinnen. Das ist zum Beispiel vielleicht, es ist ganz interessant zu lesen. Also sie hat da ein paar interessante Perspektiven gefunden. Was auch ganz lustig ist,
fand ich halt, dass es in der Vergangenheit, ich glaube, es wird nie explizit erwähnt, so in den 80er Jahren startet und endet dann so in naher Zukunft. Und es geht jetzt nicht das vorrangige Thema, es wird jetzt nicht zum Science-Fiction-Roman oder was.
Aber es spielt weiter als jetzt.
Ja, es spielt weiter als jetzt und es schimmert ein bisschen durch. So viel kann man sagen. Also ein durchaus interessantes Buch,
hat mich unterhalten. Das Ganze ist so ein Drama, wo du dich nachher schlecht fühlst oder dauernd lustig? Oder
ich würde sagen, es ist relativ neutral. Du. Es ist auf jeden Fall kein todtrauriges Drama.
Okay.
Es ist nicht fatalistisch. Also ich habe es nicht so empfunden. Vielleicht lese ich ja nur du traurige Bücher und es kommt
mir. Es geht mehr so um Frauen und ihre Beziehungen und was sie fühlen oder es geht mehr um Gesellschaftskritik oder.
Das kommt auf die Perspektive an. Wie gesagt, das Splitterbild. Es ist vielleicht das interessant zu sehen. Viele haben dem Buch vorgeworfen, dass die Xane Molin oder Molin relativ unklar bleibt. Was ich insofern interessant finde, weil es halt zeigt, dass eine Person wird gesehen, aber sofort auf die eigene Persönlichkeit projiziert und so auch immer eigen wahrgenommen. Ich glaube, darum könnte so eine Seite des Buches drehen und ich fand diesen Aspekt interessant.
Aber dich hat das Buch fasziniert, also das war
ja, für
dich,
ich bin da
hast du zum Vergnügen gelesen und jetzt nicht?
Nein, also zum Vergnügen und ich kann es empfehlen. Ich meine, es muss ja nicht immer Sci-Fi, Holity-Polly, die
Hobbit-Rennen
durch den Wald sein. Das kriegt man, ich habe es mit DRM bekommen. Leider. Adobe Digital Editions, Digit.
Ja. Tjo.
Das war's.
Schöner Leben gehen wir noch, jemand?
Wir leben nicht schön. Ich glaube, wir haben schon einiges rein. Für das, dass wir nur eine halbe Stunde machen
wollten. Ja, weil wir nichts zusammen hatten. Nun gut, dann verabschieden wir uns. Wir hoffen, nächste Woche.
Eine Ankündigung kann man
doch machen.
Doch noch nicht zu Ende. Aber also eine fröhliche Ankündigung, weil wir werden jetzt im Anschluss die Bitcoin-Andreas.
Die haben uns ja wieder was geschickt.
Die haben uns zwei Sachen geschickt. Der eine Andreas war ja jetzt in Amerika auf einer Konferenz und da ist dieses Bitcoin-Update an Trailern ist erst nach der Veröffentlichung unseres gekommen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, wir werden einfach die beiden Ankündigungen hintereinander
die Doppelportion Bitcoin-Update.
Ja, genau. Einfach hinten dran schneiden, hören Sie rein. Das wird sicher spannend, wenn die in Amerika waren. Ich glaube, die haben auch einen
längeren viel zu erzählen,
ein Interview, glaube ich, oder so. Aber das muss ich selber noch rausfinden und anhören. Und ja, schön war's.
Tja, dann bis nächste Woche. Und wenn Sie uns besuchen wollen, entweder im alten AKH um 19:30 Uhr bei Schönwetter oder wenn es wieder so schier ist und kalt, dann beim Garik in der Zypresse. Wir würden uns freuen über Besuch.
Ja.
Adios. Bist du einverstanden?
Ja.
Tschüss. Aber du hast jetzt nicht gerentet. Wolltest du nicht über irgendwas renten?
Na, Bahn, aber das ist immer.
Okay.
Bahn ist teuer.
Bahn ist teuer. Okay.
Ciao.
Oldtime High der Woche, 1200. Berichte von der Bitcoin 2013-Konferenz.
Sao Tong, The Wrapped.
Lamassu Bitcoin ATM.
Finale Spezifikation für BIP32.
Coming soon, Vasilium Wallet,
Ripple und Trust,
BitMessage und Open Transaction.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.
Liberty Reserve wegen Geldwäscheverdacht geschlossen.
Bestellung bei Amazon mit Bitcoin.
Kreditkartengebühren 7 Milliarden US-Dollar Vergleich gescheitert.
Google kann keine App-Entwickler in Argentinien mehr bezahlen.
Neues Trust-Bewertungssystem auf Bitcoin Talk.
Zerocoin macht Bitcoin anonym.
BIP32 Testvektoren verfügbar.
Und Prime Interest berichtet über Bitcoin.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.